Und da muss man mal sagen, ne, da sind sie, die ganzen Schlaumeier bei Twitter, warum die Nationalmannschaft geflogen ist und nicht mit der Bahn gefahren ist.
Ja, du kannst es erklären.
Ja, ich kann es sehr gut erklären. Ja. Heute Morgen um 6.38 Uhr bin ich in Berlin in die Bahn eingestiegen.
Nee, du bist von Berlin hierher und das hat so lange jetzt gedauert?
Ja, es ist jetzt, meine Damen und Herren.
Jetzt
haben wir
Flieger genommen.
Es ist 11.25 Uhr.
Aber ja. Normal, ich bin ja die Strecke Hamburg-Berlin ja jetzt auch in den letzten Tagen auch gefahren. Und normalerweise dauert das eine Stunde 45. Das ist ja eigentlich so die Premium-Strecke.
Ja.
Und jetzt hast du
Notarztwagen-Einsatz im Gleis.
Gut, was willst du da machen? Da muss ich ja sogar mal die Bahn in Schutz
absolut,
nehmen.
Absolut, ne? Absolut. Und dann, als sei das nicht alles schon hektisch genug, willst du hier bei unseren Freunden von den Online-Marketing-Rockstars auf ihren Geschäftsführer-Parkplätzen heimlich parken.
Was ich getan habe.
Steht natürlich ein LKW davor.
Ach
kannst
so,
nicht parken.
Das ist neuestes Auto.
Aber, und das muss man muss man mal lobend erwähnen, ja. Unsere Freunde vom Elbgold haben mich dann in der Ladezone sogar parken
Ach,
lassen.
Ach wirklich? Ja. Oh, das ist aber sehr lieb.
Grüße und Shoutout ans Elbgold.
Ja. Geil ist, dass du außer Atem bist, als wärst du von Berlin nach Hamburg gelaufen.
Das ist richtig. Ja, das waren jetzt die Treppen. Das ist ja hier nicht ebenerdig. Das kommt ja jetzt demnächst. Also die OMRs auf Betreiben von Mike Nöcker haben sie jetzt gesagt, wir brauchen jetzt auch ebenerdig ein Studio, weil also barrierefreies Podcasten wird ja immer wichtiger. Und das, aber Lukas hat recht. Also das Auto, was da parkte, dieser LKW, das meinte nur so, also der hat bought myself a truck. There's a new truck that I bought myself, you know, for whiskey, Lulu, for my both animals. Instead of a hammer. Ja, so ist es halt.
So ist es.
Ja. Ist richtig.
Ach, herrlich. So, dann sind wir ja schon wieder richtig gut drauf, oder?
Hat sich denn Hermann Gerland schon zu dem Fluggate des DFB äußern dürfen?
Muss jetzt Hermann Gerland zu allem
alles herhalten?
Natürlich.
Ja. Er muss jetzt für alles herhalten. Ja,
oder heißt er Hermann Erland? Ne? Verstehst du? Oh Gott, Alter. Mein Gott.
Ich hab schon vorher zu Lukas hier von der Tontechnik gesagt, es wird entweder richtig beschissen heute oder sehr, sehr lustig, weil alle so halb auf Krawall sind, in den Startlöchern seit 2 Stunden.
Vielleicht wundervoll. Auch beschissen lustig.
Ja. Also wie immer.
So. Sind wir denn soweit?
Ja, ja.
Herr Nöcker, sind wir denn endlich da? Können wir anfangen? Ja, können wir. Okay, dann Musik bitte. Das kann ja heiter werden. Hier ist Micky Beisenherz.
Das kann ja heiter werden. Alter, ich grüße Sie ganz herzlich. Und diese Anmoderation, die Sie gerade gehört haben, die kommt natürlich von dem Peter Frankenfeld der modernen deutschen Podcast-Szene, Mike Nöcker.
Vielen Dank. Ich habe auch mein kariertes Sakko angezogen. Ja. Und wen haben wir denn noch? Wen begrüßen wir denn noch? Den Max Schautzer unter den Podcastern. Hier ist Lukas Vogelsang.
Liebe Leute, ich muss euch sagen, ich bleibe. Ich habe mich entschieden zu bleiben, denn die andere Option wäre gewesen, gegen MML vor Gericht zu ziehen. Aber das ist der Podcast meines Lebens. Ich habe ihm seit Jahren viel zu verdanken.
So.
Ja. Ja, Lukas Vogelsang. Was habe ich denn jetzt wieder verpasst?
Ja, Messi.
Ach so.
Messi, es ist doch ein Fußball-Podcast.
MML, der Podcast, den ich liebe.
Ich fand es so absurd, ehrlicherweise, dass ich mir das Statement gar nicht mehr angeguckt habe, weil ich es wirklich albern fand.
Ja, also er hat ja gesagt, er will den Club, den er liebt oder dem, der ihm alles bedeutet, nicht vor den Kadi zerren. Das mag ein Teil seiner Persönlichkeit, mag das wirklich auch denken. Aber
Kadi B.
Kadi ist ja dieses neue Nachwuchstalent.
Aber man kriegt jetzt hier auch gar keinen Satz mehr voneinander, ne? Ohne dass jetzt irgendein Wortspiel kommt. Das kann ja heiter werden. Naja, auf jeden Fall. Das ist ja sicherlich auch vielleicht irgendwo in seiner Persönlichkeit ist auch dieses Gefühl verankert, aber viel stärker ist natürlich auch einfach die Tatsache im Raum, dass du halt aus diesem scheiß Vertrag nicht rauskommst. Und 700 Millionen will halt einfach keiner zahlen. Noch nicht mal Katar. Und die wären ja die Ersten gewesen, die wahrscheinlich gesagt hätten, so bei 300, wenn die Möglichkeit gewesen wäre für 350, dann hätten sie gesagt, dann gönnen wir uns diesen Aufschlag. Apropos Aufschlag, schöne Grüße an Novak Djokovic.
Ja, aber des einen freut, du erlebst es ja an der Tanke, warum Katar sich gerade keine 700 Millionen für Messi leisten kann.
Das ist richtig, ne? Ja, das ist richtig.
So hängt es alles weltwirtschaftlich
Absolut.
Aber dann hätte doch Beisenherz, also wenn Benzin im Moment so preiswert ist, dann hätte Beisenherz doch mit seinem Truck gestern nach Berlin fahren können, dich mitnehmen und dann hätten wir heute Morgen um 9 aufzeichnen
können. Das ist richtig, stimmt.
Ihr müsst euch da besser absprechen.
Ja. Ja.
Aber jetzt mal ganz, ganz kurz, bevor es hier wieder um alles geht und Nations League und Jogi Löw und
furchtbar. Bevor es um alles geht, Klammer auf, Nations League.
Aber gut, dass du es nochmal erklärst. Ich muss sagen, ich hatte mit euch beiden ein sehr, sehr schönes Wochenende. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Also am Samstag kam Beisenherz nach Berlin und wir haben wir wurden hervorragend hingespielt. Das muss man so sagen, bei einem Ergebnis von 4-12 am Ende. Aber wir hatten anderthalb Stunden tollen Fußball gegen die Altona 93-Rakete Luis Klamroth, der uns mal gezeigt hat, wie man wirklich Fußball spielt.
Ja, wirklich sehr, sehr gut.
Und und am Sonntag habe ich dann noch Mike getroffen und wir waren beim Griechenessen abends. Das war auch, ein richtiges MML-Wochenende.
Das riecht man übrigens.
Das ist nicht dein Ernst.
Das ist beim Riechen doch.
Das wirklich, ist nicht dein
Nein,
Ernst.
Wirklich doch. Es ist ein ganz starkes Plädoyer für die Maskenpflicht, was hier gerade in unserer Kabine abgeht. Ja, ist ja nicht schlimm. Das stimmt.
Wirklich?
Ja.
Das ist die alte Geschichte. Axel Roos, Kaiserslautern, wurde mal gefragt.
Ach Gott, ja.
Alte Geschichte, glaube ich, schon zweimal erzählt, aber welcher seiner ehemaligen Gegenspieler denn wirklich ein guter Koch gewesen sein muss? Da hat er gesagt, der Mehmet Scholl, der roch immer so nach Knoblauch.
Wahnsinn, ey. Übrigens an dieser Stelle wegen Axel Roos, letzte Woche haben wir das Buch Turbo letzte Woche, da haben wir es beworben.
War,
ne?
Vor ganz, zwei Wochen.
Vor
Aber
zwei
die
Wochen.
Zeit fließt ineinander.
Ach krass, ja, guck mal, siehst du. Naja, jetzt bin ich auf jeden Fall fast durch, auch mit dem Buch. Und super, großer Spaß, ganz, ganz toll. Also nochmal ganz große Empfehlung. Ein wahnsinnig unterhaltsames Buch, das einen viel über den Profifußball vor allen Dingen in den 90ern lehrt und auch zeigt, warum der Fußball jetzt so ist, wie er ist. Ganz toll. Macht Spaß.
Ich durfte ja letzte Woche, weil dann die Premiere war in Berlin, auch Andy Buck persönlich kennenlernen.
Ja.
Was echt ein schönes Aufeinandertreffen war. Ist ein herausragender Erzähler. Also Johannes Ehrmann hat ihn interviewt auf der Bühne. Es war keine richtige Lesung. Und Andy Buck hat nochmal erzählt. Und für mich die schönste Szene war, weil die uns so wunderbar hineinführt in das heutige Thema. Er wurde dann irgendwann auf Jogi Löw angesprochen, den er ja in Stuttgart als Trainer hatte. Mhm. 1997 sind sie gemeinsam DFB-Pokalsieger geworden. Was er denn davon hält, das klingt im Buch auch schon an. Also es ist eher ein Löw-Kritiker. Und er sagte den schönen Satz, die 97er-Mannschaft, das magische Dreieck, Verlat, ich, wir waren so gut, den Erfolg konnte nicht mal Jogi Löw verhindern.
Das ist übrigens ganz witzig, also auch wenn jetzt wieder ein doofer Wortwitz kommt, aber ein Buch über Andy Buck, ne? Oder wie man in England sagt, Andy Buck.
Macht da nur einen Andy Buck, mein Freund. Mach doch nur, warum muss ich dir denn immer die Witze erklären?
Ich hab einfach geschwiegen. Ich habe ihn einfach angeguckt und habe einfach geschwiegen.
Ich mach mich so fertig.
Manchmal ist Schweigen das Beste, was man für jemanden tun kann.
Entschuldigt. Ich habe mich so aufgeregt heute. Sitzt ihr mal 3 Stunden im Zug?
Das ist schon häufiger geschehen, glaub mir.
Hast du all deine Moderatorenfähigkeiten in der Bahn gelassen? Ja. Ich hab dir doch jetzt schon wirklich den Ball in den 5-Meter-Raum gelegt. Du musst doch nur noch einschieben. Sprechen wir doch bitte über Joachim Löw.
Ja.
Und das ist, wann geht dieser Mann? Wann ist diese Scheiße endlich vorbei?
Ich habe übrigens heute, während ich im Zug saß und ja viel Zeit hatte,
länger
habe ich gelesen, dass wir jetzt genauso gut sind in der Nations League wie San Marino.
Endlich. San Marino. Das ewige San Marino.
Ja,
jetzt ist aber auch immer noch so, es ist so egal.
Ja, aber es ist auch nur so lange egal, bis wir irgendwann im Oktober oder November da sitzen und zu dritt über die Nations League sprechen müssen, live im Fernsehen oder live im Internet. Dann ist es nämlich auch unser Thema. Das heißt, wir müssen uns damit anfreunden, dass diese Nations League in unserem Leben auch einen kleinen Platz finden muss irgendwie.
Ja, ich muss als Borussia Dortmund-Fan auch jedes Jahr über die Meisterschaft sprechen, obwohl ich auch weiß, dass wir damit nichts zu tun haben. Also letzten Endes
dafür ist ja der Supercup erfunden.
Genau, die Nations League ist der Supercup unter den internationalen Verbandsturnieren. Ja, genau.
Für Borussia Dortmund, damit sie auch eine Schale haben.
In einer Zeit, als es noch die Love Parade in Berlin gab, gab es ja auch den Liga-Pokal. Das war plötzlich nicht mehr Supercup, sondern da durften irgendwie 4 Teams, glaube ich, mitspielen. Genau. Und den hat Hertha, glaube ich, sogar 2-mal hintereinander gewonnen. Da siehst du, wie egal das ist.
Ja, ja, total.
So, nichts davon ist hängen geblieben. Ja. Dieter Hoeneß wollte immer mit der Meisterschale durchs Brandenburger Tor. Hat er nie geschafft, aber immerhin haben wir 2-mal diese hässliche Schüssel, dieses Wagenrad bekommen.
Aber Moment mal, aber wieso ist denn Dieter Hoeneß, der hätte sich doch die Meisterschale 2-9 von Wolfsburg, hätte doch einfach mitnehmen können. Ich meine, von Wolfsburg nach Berlin ist ja nicht so weit. Wahrscheinlich hat Dieter Hoeneß eh in Berlin gewohnt, also hätte er doch theoretisch 2009, als er Meister wurde.
Er wurde doch nicht Meister.
Ah nein, der wurde ja gefeuert vor.
Nee, 2009. Falsch.
Stimmt gar nicht.
2009, die größte Szene der Saison 2009 mit Favre war, dass Dieter Hoeneß in Cottbus mit der Mannschaft auf dem Rasen getanzt hat.
Stimmt.
Weil sie nämlich sich durch die Liga geflügt haben, bis Favre am Ende das gemacht hat, was er immer gemacht hat, auch in Dortmund, nämlich die letzten 3 Spiele vercoacht hat.
Stimmt. So. Du hast auch natürlich total recht, Dieter Hoeneß kam ja als Manager zu Wolfsburg erst, nachdem Wolfsburg 2009 Meister wurde.
Ja, klar.
Und ist dann ja wiederum gefeuert worden, zusammen mit dem Trainer, weil dann Felix Magath wieder zurückkam. 2014 oder 15. Ach Gott, ja. Stimmt.
Bevor wir jetzt abschweifen.
Ja, lass mich das Ganze mal hier in die Hand nehmen.
Ja, bitte, jetzt kommt auch mal der Moderator dieser Sendung
wieder. Da ist er wieder.
Spiel.
So,
bitte. Guck.
Herr Nöcker, wollen Sie noch etwas aus dem Bordbistro?
Ja. Also wenn du schon so polemisch irgendwie brüllst Löw raus, dann sag uns doch mal, Lukas, analytisch und zurückhaltend, wie du immer bist, was er denn falsch macht.
Das fängt ja bei der Taktik schon an. Also frag mal bei Oliver Fritsch von der Zeit nach, wenn du wirklich auf dem Niveau sagst, du spielst mit einer Dreierkette, was nichts anderes ist als die Rückkehr zu 2 Deckern und einem Libero, ja, dann brauchst du A, das Spielermaterial dafür und B, musst du dann auch die Chuzpe haben, die Außenposition vernünftig zu besetzen und nicht mit Thilo Kehrer, der weder ein richtiger Rechtsverteidiger ist, noch ein rechter Flügelverteidiger, den er jetzt geben muss mit einer Fünferkette. Gosens ist ein nettes Experiment, es funktioniert aber auch nicht. Das heißt, er baut sich eine Angsthasentaktik zusammen aus Spielermaterial, dass das gar nicht hergibt. Und das Schlimmste ist, er hält an Draxler fest, während er Müller die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Und das allein reicht mir schon, dass ich abschalten kann.
So einfach kann Fußball manchmal sein, oder?
Das ist richtig.
Ja.
Also das ist mir das Einzige, was jetzt nach diesen beiden Spielen gegen Spanien und Schweiz, was mir aufgefallen ist. Wenn du spielst diese Dreierkette, dann brauchst du ja 2 sehr offensive Außenläufer. Nämlich Beispiel Eintracht Frankfurt, Da Costa rechts, Kostic links. Das sind Idealtypen für diese Position. Dann kannst du es auch spielen. Anderes Beispiel, Borussia Dortmund. Guerrero links, Hakimi rechts. Dann funktioniert das, weil die natürlich in der Vorwärtsbewegung eigentlich die Flügelstürmer geben müssen, weil dann die eigentlichen Außen ja ins Zentrum rücken müssen. Das kannst du aber mit Thilo Kehrer, der gelernter Innenverteidiger ist, nicht spielen. Und auch Halstenberg, Gosens, Schulz sind alle nicht die Idealbesetzung. Mit denen kannst du eine sehr gute Viererkette spielen. Aber dann mach das doch auch. Dann hast du nämlich einen Mittelfeldspieler mehr. So, was übrigens auch Toni Kroos später im Konkurrenzkampf intern mit Joshua Kimmich guttun könnte. Spiel doch dafür mit 2 Sechsern, anstatt dass du diese Alibi-Fünferkette da hinten mit dem Libero Niklas Süle. Ich finde das furchtbar. Das ist Steinzeitfußball.
Hm. Ja, ja.
Ja. Wir können ja kurz erwähnen, dass ja ein paar Spieler vom FC Bayern fehlen. Ne? Also möglicherweise sehe
ich. Du meinst jetzt Müller, ne?
Aber ey, du kannst doch wirklich nicht hingehen und sagen, die Tür für Müller ist zu und dann sagst du plötzlich, ja, dann lasse ich vorne in dem Dreiersturm, lasse ich Julian Draxler, der seit dem Confed Cup Sieg 2017 war das, ne?
2017,
auch nichts mehr gerissen hat, der Ersatzspieler ist bei Paris, sagst du, auf den setze ich jetzt, da gucke ich mir mal an, wie der sich jetzt entwickelt. Ja, sorry, ey, dann kannst du aber wirklich mit Thomas Müller ins Turnier gehen, hast du wenigstens vorne noch jemanden, der die Mannschaft von innen heraus coacht. Mhm.
Ja, aber jetzt ist es auch natürlich gerade auch so eine Phase, in der es wie gesagt, dieses, was ich meinte, es ist alles so egal, das ja, man probiert jetzt was aus, aber ich weiß auch nicht, wie insgesamt so die Motivation da ist. Klar, Jogi Löw will natürlich jetzt auch was ausprobieren, Großens ausprobieren, auch mit Kehrer es versuchen, um dann schon mal perspektivisch da irgendwelche Optionen auszuloten. Aber es fehlt ja insgesamt auch total der Zug, so dieses Gefühl, so das Ding.
Ja klar, deswegen haben wir das Flugzeug genommen.
Richtig, ja. Das Gefühl ist ja, liegt da einfach so drüber. Du kannst auch niemandem irgendwie jetzt richtig das Ding verkaufen als wichtiges Spiel. Es ist einfach so, die sind ja auch schon wieder kurz davor, in die Liga einzugreifen. Wer zerreißt sich denn da jetzt auch dann für die Nations League? Also,
das Interessante ist ja, dass die Kommunikation insbesondere ja kritisiert worden ist, ne? Also man hat das ja tatsächlich verglichen mit dem FC Bayern im Turnier in Lissabon, dass die eben wahnsinnig viel miteinander geredet haben, dass Müller Aktionen das Heft sozusagen des Handelns an sich gezogen hat, die Mannschaft getrieben hat und so weiter, während in der Nationalmannschaft eher Stille war.
Es gibt ja auch keinen Kern jetzt bei der DFB-Elf, ne?
Und offensichtlich noch nicht mal miteinander geredet haben.
Ja.
Was insofern ganz lustig ist, weil ich am Sonntag mein erstes Geisterspiel erlebt habe am Millerntor, Saisoneröffnung vom FC St. Pauli.
Ja.
Und man natürlich zum ersten Mal wirklich hört, und zwar nicht nur während des Spiels, sondern auch in der Phase des Warnmachens, was einem natürlich nie auffällt, weil das Stadion ist voll, es ist laut und dementsprechend kriegt man natürlich überhaupt keine Kommandos mit. Mhm. Was da an Kommandos, insbesondere in der Aufwärmen, in der Anschwitzphase kommt, ist echt beeindruckend. Und von der Nationalmannschaft kam ja original gar nichts.
Ja, weil da natürlich auch nichts dahinter ist, weil die alle keine, da ist kein Elan, da ist kein Zug, ne? Da ist auch keine Motivation. Natürlich wollen die alle jetzt auch nicht total beschissen spielen, aber wenn jeder so ein paar Prozent abgibt, weil sie glauben, der andere wird vielleicht ein bisschen mehr geben, da kommt am Ende halt auch nur sowas bei rum. So, was soll denn da auch mehr sein? Also klar, wird Jogi Löw wird eine Ansprache halten und wird sagen, hey, das ist die Schweiz, da müssen wir uns gut verkaufen und hey, vergesst nicht die Nations League. Aber schlussendlich dringt das, glaube ich, bis zu niemandem wirklich durch.
Hey, das ist die Schweiz, da habt ihr alle eure Konten. Hier müsst ihr euch zeigen.
So. Ja, wie willst du den Leuten das denn auch wirklich glauben machen, dass das jetzt ein wichtiges Spiel ist, in einem wichtigen Wettbewerb? Und das in der Phase, kurz bevor die Liga wieder losgeht und alle fit und gesund sein wollen. Das ist leider immer wieder das Problem. Wenn es dann um nichts geht, und ich behaupte immer noch, da geht's einfach um nichts. So, auf dem Papier ja, aber wenn du da in der Kabine sitzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich durchdringt zu den Spielern, dass die sagen, ja stimmt, der hat recht, Nations League gegen die Schweiz, da zerreiß ich mich. Wie soll das denn passieren? Wie soll denn das gehen?
Naja, so. Spanien hat's getan in den letzten 10 Minuten oder 15 Minuten, es waren ja 6 Minuten Nachspielzeit.
Ja.
Spanien hat gepresst, die haben gedrückt, die sind auf den Ausgleich gegangen, die wollten es und das konntest du deutlich sehen, dass die offensichtlich das Spiel ernster genommen hat, haben als wir.
Ja.
Das schrieb doch einer unserer Hörer auch auf Twitter irgendwie. Einmal, ich würde mir wünschen, dass Löw einmal so progressiv coacht wie Hansi Flick, gerade in der Endphase, und dann nicht plötzlich mit gefühlt 6 Innenverteidigern und 2 defensiven Mittelfeldspielern probiert, die letzten 20 Minuten gegen Spanien irgendwie über die Zeit zu retten.
Ja.
Also es ist ja auch das völlig falsche Signal. Und ich bin komplett bei Micky, der sagt, mir ist das egal. Aber ich glaube, Jogi Löw ist es auch egal, wie du sagst. Wenn du das, oder sagen wir mal anders, ihm ist es vielleicht nicht egal, aber er weiß, dass er es auch für Experimente nutzen kann. Das ist ja dann immer, das ist ja so sozusagen die Ansprache nach draußen an die Presse und an die Öffentlichkeit zu sagen, wir experimentieren jetzt, Ergebnisse sind egal. Ja, aber dann muss ich es mir halt auch nicht angucken. Wenn ich dann eine Mannschaft sehe, die sagt, pass auf, wir versuchen die ersten 60 Minuten, das war ja die Maßgabe von Jogi Löw, die ersten 60 Minuten spielen wir Mann gegen Mann Deckung auf dem ganzen Spielfeld, um mal zu gucken, wie das funktioniert. So, dann guckst du dir das an und es ist furchtbar.
Ja.
In den ersten 60 Minuten gegen die Schweiz passiert das Gleiche. Die spielen 10 gegen 10 Manndeckung. So, und dann sagt er, ja, aber das ist ein Experiment mit Hinblick auf die Europameisterschaft nächstes Jahr, weil da müssen dann die Abläufe stimmen.
Ja, super.
Ja gut, aber dann muss ich mir auch bis zur Europameisterschaft nichts mehr angucken.
Ja, das ist allerdings richtig. Übrigens, was die Spanier angeht, da müsste man vielleicht im Detail nochmal schauen, wie viele Spieler jetzt alleine von Barcelona dabei gewesen sind. So, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die einfach grundsätzlich keinen Bock mehr haben, jetzt nochmal irgendwie ein Spiel zu verlieren oder so. Dass da die Motivation einfach eine andere ist. Ja, waren vielleicht 4 oder was, ne?
Also in der Startaufstellung, glaube ich, 2.
Ah, ja, Busquets hat, glaube ich, nochmal gespielt.
Ja.
So genau weiß ich es auch nicht, aber was man sagen muss bei den Spaniern ist, Luis Enrique hat ja auch getestet.
Ja.
Der hat ja auch, ich glaube, 2, 3 Debütanten dabei gehabt, eine sehr junge spanische Mannschaft gehabt, 2, 3 Namen kannte ich gar nicht.
Ja.
Also ein bisschen auch viel von dieser sehr erfolgreichen U21 längst hochgezogen und so. Ja, aber das musst du wenn du zu Hause 1-0 führst gegen Spanien, natürlich kannst du sagen, es ist eine Testphase, es ist Experimentieren unter Wettkampfbedingungen. Aber trotzdem, du weißt ja auch, es geht ja nicht nur um die Abläufe auf dem Platz, sondern auch die medialen Abläufe. Das Zusammenspiel mit dem nicht vorhandenen Publikum, was aber zumindest irgendwie vorm Fernseher sitzt und sagt, ich möchte noch ein Gefühl haben zu dieser Nationalmannschaft. Also ich glaube, der Sammer des Volkes hat das ganz gut zusammengefasst. Der sagte, schon wieder war dieses Gefühl am Sonntagabend, ach, Deutschland spielt ja. Man hat es gar nicht mehr, man hat es gar nicht mehr drauf und sagt, ach, ich freue mich, die Nationalmannschaft spielt, sondern es ist eher lästig und es wird natürlich immer lästiger und egaler, wenn man merkt, ob man da jetzt zuschaut oder nicht, ist vollkommen Wumpe.
Ja, wenn der Fußball, der da gespielt wird, dann auch noch so unattraktiv ist.
Tatort hat übrigens mit 8, irgendwas Millionen gegen das Spiel, Deutschlandspiel, 6, irgendwas Millionen Einschaltquote gewonnen.
Okay. Genau, und bei dem Deutschlandspiel war aber der Zuschauer das Opfer.
Schön.
So. Und wer war der Täter?
Ja, so. Ja, Jogi Löw natürlich. Ja,
natürlich, ey. Jogi Löw. Der wäre doch in so einem Edgar Wallace-Film, wäre das doch irgendwie der Schlechter mit dem Haarhelm oder so.
Ja, wobei man sagen muss, dass so eine Gesichtsmaske Jogi Löw grundsätzlich erstmal, das ist gut für ihn. Das ist gut für ihn, weil es hält ja einen doch so ein bisschen davon ab, sich andauernd an Mund und Nase zu fassen. Es ist erstmal nicht das Schlechteste.
Aber hat er ja nach dem Abpfiff gegen Spanien dann wieder.
Ja, also da kann ja auch nicht.
Hat er zumindest in der 97. Minute hat er den richtigen Riecher bewiesen. Aber lass mal inhaltlich ganz kurz, also was mich taktisch noch interessiert, ist, wer von euch ist denn, also wer von euch hat die Großdoku sich jetzt mal angeschaut? Die lief ja auf Arte, wo auch mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, vorkommt.
Toni Kroos auf Arte, was für ein Satz.
Wer von euch ist denn Kroos-Fan? Also wer sagt, ich schaue mir das gerne an? Weil ich finde den ja relativ, also in der Außendarstellung sowieso extrem fad. Mhm. Ja, also immer hochgradig sympathisch, aber für mich belanglos als Fußballfan. Mhm. Und ich finde, die Art zu spielen ist ja auch nicht Spektakelfußball. Mhm. Also man merkt immer nur, wenn das Kroos auf dem Platz ist, wenn er wie im WM-Finale die entscheidenden Fehler macht. So, aber vorher ist er ja natürlich der Mann der 1000 Pässe. Aber es ist jetzt nichts, was mich hinterm Ofen vorlockt, Toni Kroos. Und die Frage ist, wenn Kimmich, der ja nie wieder, also sehr ähnlich wie Lahm damals, der ja nie wieder zurück auf rechts gehen wird, wenn dann Kimmich und Goretzka, die gerade zusammen mit Thiago vom Kicker in die Weltklasse gewählt wurden, auf der 6, wenn die zurückkommen und du hast Gündogan auch noch, ist dann noch Platz für jemanden wie Toni Kroos? Das hab ich mich nach diesen beiden Spielen gefragt.
Ja, ich glaube, für Toni Kroos alleine aufgrund seiner internationalen Bedeutung ist da mit Sicherheit noch Platz, wobei das ja manchmal ganz schnell geht. Also jetzt
Müller auch gedacht.
Ja, lass es ein beschissenes Jahr mit Real sein, plötzlich irgendwie, dann ist natürlich, das ist jetzt noch fast ein ganzes Jahr Zeit bis zur EM, da kann sie ja wahnsinnig viel tun. Ich finde tatsächlich Toni Kroos auch nicht so wahnsinnig spektakulär als wobei er wächst gerade für mich. Ich weiß aber nicht genau, ob er wächst, weil er jetzt so immer interessanter wird oder ob die Betrachtung von außen ob das immer weiter hochschwappt, dass ich irgendwann denke, oh, vielleicht ist er doch viel spannender. Er wird jetzt so ein bisschen hochgeredet, so als Person. Ich meine, dieses trockene, zurückgenommene, sachliche, das hat ja durchaus auch was. So. Und das Spiel von ihm ist nicht spektakulär, aber wahnsinnig effizient und klar, also.
Aber es ist zum Beispiel mein Toni Kroos-Moment war immer, er war ja jetzt, glaube ich, mehrfach bei Late Night Berlin, bei Klaas eingeladen, als bester Freund von Klaas.
Ja.
Was alles witzig war, aber das gucke ich mir 2 Minuten an, und dann werden ein paar Interviewfragen, und das ist immer alles so professionell. Und so handzahm, dass ich mir nach 2 Minuten immer denke, wo bleibt Edin Hasanovic?
Ja,
so, wobei, das ist immer mein Gefühl gewesen.
Ja, wobei Toni Kroos ist ja im Grunde genommen so der Anti-Müller, ne? So auch auf dem Feld irgendwie. Also er ist eher so zuverlässig und berechenbar und abseits des Feldes auch. Während Thomas Müller ja jetzt im Grunde genommen, der wird ja langsam die Parodie seiner selbst. Thomas Müller hat ja irgendwann so wie Assi-Toni, der hat dann irgendwann entdeckt, was die Leute lustig an ihm finden und das wird dann so ein bisschen überprononciert. Und auch das kann einem so ein bisschen auf die Nüsse gehen. Ich habe jetzt übrigens eine Reklame gehört.
So wie den Uli nachmachen.
Zum Beispiel, richtig, ja. Jetzt guckst du mich so an, als sollte das jetzt jeden Moment kommen, ne?
Lass den Mann in Ruhe, Alter.
Und ja, ich habe jetzt eine Reklame gehört, irgendwie bei Radio 1.
Wo kommst du denn aus welchem Jahrzehnt?
Thomas Müller-Höffner jetzt. Thomas Müller-Höffner hat jetzt.
Und nein, ich dachte, Alter, bei Möbel-Höffner?
Bei Möbel, Thomas Müller-Höffner hat jetzt, wo ich dachte, und dann natürlich mit ihm in seiner Stimme, Mensch, super, hier, kauft's bei Möbel-Höffner, super. Wo ich denke, Alter, also wie viel, was muss man denn vertraglich fixieren, dass man nicht mehr das Gefühl hat, ich muss diese Reklame jetzt auch noch machen. Ich will nicht, ich würde von mir selber nicht den Satz hören müssen, Micky Beisenherz Höffner hat jetzt.
Und warum nicht XXX Lutz? Das kann man auch
der
nicht
sprechen. Der mit dem roten Stuhl.
Ja.
Sehr, also
Möbelstadt Wohnschau nicht.
Sehr, sehr, sehr seltsam, ja. Ja, Hoeneß müssen wir natürlich noch drüber reden, dass er jetzt.
Ja, oder Roller.
Ja, so.
Ja, das gibt's ja, man muss ja mal sagen, gar
das,
nicht.
Das ist ja hier, das ist ja wieder Schleichwerbung.
Ja, aber Roller wäre eher was für Kevin Panewitz gewesen, ne?
Ja, also aber das apropos, ja, pass auf, apropos Roller.
Ja.
Und apropos geile Kicker-Überschriften.
Ja.
Heute haben sie wieder den Vogel abgeschossen, ging um Marco Reus.
Mhm.
Pass auf, Überschrift, rollt Doppelpunkt Reus.
Oh Gott.
Nur damit da rollt Reus steht.
Oh Gott.
Weißt du, da ist die Idee größer als die Geschichte.
Ja.
Rollt Reus.
Ja, Reus ist übrigens auch so ein, also
ist ja noch scheißer auf, als meine Wortspielversuche,
ja,
oder?
Ja, muss man vielleicht im Detail nochmal, aber ja, als ich die Meldung las, dass auch Reus jetzt in der kommenden Saison wieder eine zentrale Rolle spielen soll, da dachte ich so ganz kurz, ah ja, also ich hoff's, ich wünsche es ihm, hatte aber irgendwie so ein Bauchgefühl, vielleicht ist es jetzt auch schon die Saison, wo er nicht mehr Fuß fasst in einer solchen Mannschaft. Es geht ja manchmal, das ist ja leider im Profifußball, es geht ja rasend schnell. Eine Saison vorher bist du noch der absolut Unverzichtbare. In der nächsten Saison, so ein bisschen wie damals Ballack, als er nochmal zurück zu Leverkusen gekommen ist und plötzlich irgendwie es einfach nicht mehr klappt. Du wirst nicht mehr richtig fit, du kommst nicht mehr richtig auf die Beine und alles, was man sich so vorgestellt hat, ist plötzlich schon vorbei. Also das, was du noch als die geile Saison, die jetzt kommt, du hast die geile Saison eigentlich schon hinter dir.
Man muss dazu wissen, wir nehmen ja am Montag jetzt gerade auf. Es ist 11.50 Uhr. Um 17 Uhr spielt der BVB gegen Feyenoord Rotterdam. Ist ja klar, Reus macht 3 Buden.
Das ist absolut richtig.
Und alle sagen, endlich ist er wieder da.
Genau so wird es kommen. Das können wir jetzt schon, voraussagen. Ja, das ist richtig.
Bei Reus, und ich will nichts beschreien und ich wünsche ihm das auch nicht, gar nichts, im Gegenteil. Aber Reus ist die Gefahr größer. Er spielt gegen Feyenoord Rotterdam 5 Minuten, verletzt sich und fehlt die nächsten 6 Monate.
Ja, also
weil wenn Micky von der geilen Saison spricht, dann ist das auch die Vorsaison gewesen. So die, weil ich meine, ja, ja. In der letzten Saison hat er ja gefühlt von den, und die Saison war 19 Monate lang. Davon hat er
verpasst,
10 ne? bis 17 Monate gefehlt.
Genau.
Also er ist ja quasi eigentlich nur noch irgendwie da. Man weiß, er trägt ein Dortmund-Trikot, aber er ist eher so im Hintergrund.
Ja, ja.
Und bei dem, was da tatsächlich mittlerweile im Kader steht, auch auf seiner Position. Nur muss man sagen, was für Reus spricht, ist Julian Brandt gegen die Schweiz.
Ja.
Es ist, oder wie einer geschrieben hat, ich noch gelesen aus dem Augenwinkel, Julian Brandt hat dem Schweizer Spiel gut getan. Was auch, also
ist auch böse. Ist wirklich,
ja, aber es ist genau das gleiche Problem. Wir sind jetzt, also Micky hat ja gesagt, wenn Reus dann zurückkommt, könnte ja auch noch einer für die Nationalmannschaft sein. Es gibt da diese Vakanz auf dieser zentralen Position offensiv, die gerade mit Draxler gefüllt wurde, wo du dann halt gucken musst, wer spielt da in Zukunft. Aber Julian Brandt, auch so einer. Riesenpotenzial, aber da heißt es hinter vorgehaltener Hand in Dortmund auch seit Monaten, mit so jemandem gewinnst du keine Meisterschaft. Der kann alles, ist ein Risikospieler, ist eine Augenweide, wenn der mit einem One-Touch die Konter einleitet und ey, das zum Zungeschnalzen der Typ.
Die Beständigkeit, ne?
Doch, ja, die Beständigkeit und dann auch dieser Biss, eben dann da dieses irre Flackern in den Augen, was ich bei Kimmich in Lissabon gesehen habe. Der hätte sich auch durch den Rasen in Lissabon gebuddelt zum Champions League Pokal.
Ja, ja.
So. Und er hätte alle anderen auf dem Weg weggefressen. Ja. Das habe ich bei Julian Brandt nicht.
Ja. Ja, das irre Flackern, ja.
Aber dann am Ende, jetzt nochmal trotzdem einmal abschließend, wenn Löw an dieser Blödsinnstaktik mit der Dreierkette festhält und vorne den Dreiersturm, der hoffentlich in der Zukunft sein wird, Gnabry, Sané und Werner, eventuell noch Havertz, dann ist es sensationell gut besetzt. Dann hast du aber nur 4 Positionen im Mittelfeld, wovon 2 im Moment Gosens und Kehrer sind, weil sie diese Außenpositionen bekleiden. Dann hast du nur 2 zentrale Mittelfeldspieler. Und dafür bewerben sich Goretzka, Gündogan, Kimmich und Kroos. Und ja. Ey, vor der Wahl möchte ich selbst nicht stehen müssen. Weil da wäre für mich, wäre der Erste, den ich da nicht ins Mittelfeld packe, Toni Kroos. Weil ich einen Gündogan immer noch irgendwie griffiger finde. Und du brauchst aber an seiner Seite eben einen mit dem irren, flackernden Blick, der die Bälle wegbeißt.
Der irre, flackernde Blick.
Ja, das hat er. Guck dir den. Es war so klar, dass irgendwann war klar, die Bayern gewinnen das, weil Kimmich sie dahin, der hat die dahin geschoben. Vorne Lewandowski, der hat gezogen und von hinten hat Kimmich geschoben. Die beiden haben den Zug ins Ziel gebracht.
Das letzte Mal, dass es im deutschen Profifußball einen mit einem irre flackernden Blick gab, das war, nachdem Mario Basler einen Tag später bei Hoeneß ins Büro musste wegen der Pizza-Affäre. Da gab es auch den irre flackernden Blick ohne Anzeige.
Ja. Ja. Und dann war er weg.
Ja. Ob Uli Hoeneß jetzt eigentlich über diese Pizza-Affäre dann in diesem Kulinarik-Podcast spricht? Geht es darum?
Mit Kalmund zusammen, natürlich.
Ja, Kalmund, der ja Werner Hansch jetzt irgendwie mit Essen versorgt, habe ich nur gehört.
Ja, ja. Er braucht ja jetzt nicht mehr so viel.
Rein unendlich dankbar.
Geiler Titel für einen kulinarischen Podcast, Hackfressen. Wer auch immer da aufs Cover will, viel Spaß.
Übrigens jetzt, wenn Rainer Kalmund einen ehemaligen Fußballkommentator mit übergebliebenem Essen versorgt, sind das dann eigentlich die Taktiktafeln? Das sind die. Das war ein lupenreiner Lukas Vogel. Das war ein lupenreiner Vogel, sagen. Ne?
Ich freue mich auch.
Ja, 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 muss man auch erstmal sagen. Ja, man weiß es nicht genau. Ja. Also ich werde mir diesen Podcast mit Uli Hoeneß auf jeden Fall nochmal anhören. Komme dann nächste Woche nochmal darauf zurück, weil ich es noch nicht gehört habe. Ich gehe fest davon aus, wenn ich alleine höhne, so Kokova und so Begriffe, da ist, glaube ich, noch einiges.
Kokova?
Kokova.
Ist das ein französischer Papagei?
Ja,
Kokova.
Kokova. Und dann aber dann nicht mehr. Kokova, weil ist ja nicht mehr. Der Koko ist nicht mehr. Der Kokova.
Achso, ich dachte an gehen.
Achso, nee, der Kokova.
Jetzt gebe ich es einmal zurück, Micky Beisenherz. Einmal.
Ja.
Und dann nie wieder. Du hast den Tod verdient.
Ja.
für die Scheiße.
Ich muss übrigens nochmal sagen, dass dein Abgang aus dem letzten Podcast ist. Ich habe ihn mir noch 3-mal angehört. Er ist wirklich lustig.
Was ein
Scheiß. Ich habe ihn bei Ex-Hamster hochgeladen.
Und dann, meinst du, Lukas, ich darf das vorlesen?
Was denn? Die, mit Kohl?
Ja.
Also wenn du, pass auf, Mike.
Ja.
Wenn du, wärst du ein Bild... Journalist, würdest du nicht lange darüber nachdenken, ob du private Chatverläufe veröffentlichen würdest?
Ich kenne ja den Inhalt, ich sage ja. Liebe Grüße an Joachim Kroll, Sie hören jetzt, Mike Nöcker spricht eben diesen.
Na, ich kann ihn ja nicht im Ansatz nachmachen, aber ich kriegte plötzlich eine E-Mail von Joachim Kroll, wo drin steht, sag mal, machst du den Hoeneß? Gigantisch, der Abgang. Und du weißt, in Sachen Humor liegt sie bei mir sehr hoch. Die Messi-Latte. So, darauf schrieb ich dann zurück. Warte. Darauf schrieb ich dann zurück. Danke, dass du mir das zutraust, aber Micky macht den Hoeneß, habe es gerade noch mal gehört. Wahnsinnig witzig, herzlich, der Typ von Aspekte. So.
Der heißt Joe Schück, du Idiot!
So, und dann schrieb er, gib mir mal seine Mail-Ad. Ihr seid komplett klasse, beste Fußballsendung ever, JK, PS. Ich muss dir bei Gelegenheit mal Herrn Krause vorspielen. Herr Krause stand immer neben meinem Vater auf Westfalia, hatte 1 Zentimeter Schuppen auf den Schultern, Rival im Winkel und sagte zum Beispiel bei ungenügendem Engagement eines Spielers, jetzt betrachte dich doch mal den sein Verhalten. Oder er befand, der Bertie Vogts ist ein Terry. Ein was? Ein Terry.
Ein Terry, ja? Ach, geil. Ah, großartig.
Aber mit welcher Voraussicht dieser Mann wusste, dass Bertie Vogts der frühe John Terry war?
Ja, stimmt.
Das ist doch Irrsinn.
Stimmt, du hast recht, du hast total recht. Ja, Joachim Kroll, liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank für das nette Kompliment.
Glück auf euch.
Ja, Glück auf. Ja.
Mir fällt dazu ein, wie war der Spruch am Samstag, als wir die Jungs da, die etwa 16-Jährigen vom Platz verscheucht haben, was hätte man im Ruhrgebiet gesagt?
Ach so, ja, naja, also, was gibt das denn, wenn es fertig ist? Sowas halt. ja, ne? ja, klar, das ist typische Ruhrgebiet. Ich meine, Deutschland generell ist ja der Ort auf der Welt, wo nach 5 Minuten immer jemand kommt, um dir zu sagen, dass du da nicht sein kannst. Ist ja egal wo, ne? So, ja. Wenn du irgendwie versuchst, so in der Nähe eines Campingplatzes einfach zu parken, weil du auch an den Kanal willst. Hey, komm, hier, mein Freund, was gibt das denn, wenn es fertig ist? Das ist hier nur Parken für Campingplatzmitglieder. Aber ganz flott, ne? Ob du wo bald weggefahren bist, sowas halt. Und so. Das hätten wir eigentlich mit so einer Ruhrgebietsmentalität, hätten wir da die 16-Jährigen auf. Nur wahrscheinlich wären wir halt einfach übelst verprügelt.
Wobei, ich habe heute zum ersten Mal auch einen Menschen gemaßregelt, was ja. Ich eigentlich nie mache.
Ein Schaffner hast du wahrscheinlich, wie üblich. Wie so ein richtiger nee. Deutscher hast du den Schaffner angeschrieben,
nee, weil die waren nicht. Lagerstraße, Kurve, ja. Auf, ja. Auf dem Weg, quasi eher auf dem Weg zur Messe, ich mhm. zu OMR. Mhm. Ein sehr hässlicher Porsche Boxster, ja. Darin ein sehr, man kann es einfach mal so sagen, sehr hässlicher Mann.
Ja, bis jetzt ist das ja alles normal. Hässlicher Porsche Boxster, ne?
So. Hässlicher Mann. So. Die Farbe geht so ins Rot, fast ins Lila, vielleicht Scheiße. Sogar rosa, ich weiß es nicht genau. Scheiße. Und was macht dieser Vollhonk?
Ja.
Schmeißt eine Dose Energy Drink aus nee. Seinem offenen Ach, Cabrio.
Wirklich?
Wirklich. Ach, so. Wo ich echt dachte, das gibt's ja Alter. Nicht. Ja.
Ja.
Was ein Assi.
Ja, aber wirklich.
Also, hast du direkt die Red Bullen gerufen?
Ja, und hast du ihm dann gesagt, mal, Freund.
Ja, ich gehupt natürlich. Ja, ja, ich konnte ja nicht mehr.
Ja, ja.
Aber schnelleres Auto als ich. Aber was für ein Assi.
Ja, wirklich. Was? Großartig. Also das stimmt ja wirklich alles. Auch ja. Also ist ja wie auch oft wie aus so einem Peter Torwart-Film so ein Antagonist, wo du sagst auch mit der Farbe Porsche Boxster ins Lila rein, eine Dose Energy Monster, eine Dose Monster Energy aus der Karre schmeißt. Eigentlich gehört dem Mann ja schon fast wieder ein Orden. So für dieses Fallen. Ja, weil es so eine Art von Karikatur erlebst du ja fast gar nicht mehr. Toll. Bin begeistert.
Wahnsinn.
Ja, wirklich.
So. Kai Havertz
ja.
ist
oh, ja.
der teuerste deutsche Spieler.
Und zwar mit Abstand.
Ja.
Wer ist der zweiteuerste? Timo Werner? Ich weiß gar nicht. Könnte so hinkommen, ne?
Sané?
Ja. Hm. Ja. Naja, die tun
also jetzt zusammen, also zusammengenommen, weil dann ist es, glaube ich, André Schürrle. Oder für den oder eine Ablöse, die gezahlt also, wurde.
Nee, weil Timo Werner hat ja, glaube ich, 50 gekostet und Sané hat ja auch 50 gekostet. Und davor war, weiß ich gar nicht, wer da schon der nächste teure.
Na, Sané hat 50 gekostet. Oder hast du das gerade gesagt?
Ja, ja, das habe ich gesagt. Okay. Und ja. Ich glaube, also letzten Endes ist jetzt so, nach allem, was ich weiß, ist Kai Havertz als teuerster Spieler doppelt so teuer wie der zweitteuerste Spieler. Ich glaube, das da liege ich nicht komplett ja, falsch,
mit
wenn ich das behaupte.
Inklusive Boni.
Inklusive
mit Boni auf etwa Guck kommen mal. Wir da auf 100 Millionen etwa. Ja. Und ich bin einfach froh, das müssen wir an dieser Stelle nochmal sagen. Ich meine, jetzt ist irgendwie,
ich hab ein Ranking.
Wir befinden uns ja schon so lange in dieser Corona-Zeit, dass Micky letztens in einer alten Hose, die er seit Monaten nicht getragen hat, eine Maske gefunden hat.
Stimmt.
Und ich möchte euch erinnern, dass wir vor Monaten gesagt haben, der Markt wird sich ja jetzt auch regulieren.
Ja. Ja, ist richtig. Es wird vieles demütiger. Es wird demütiger, es wird ruhiger, es wird nicht mehr so verrückt. Ne, das ist klar.
Die Wolverhampton Wanderers haben gerade einen portugiesischen Spieler gekauft, den, ja. von dem ich noch nie gehört habe, der hat mal eben 40 Millionen gekostet. Also ich glaube, davon ist einfach spätestens in dieses Transferfenster läuft ja noch bis 5. Oktober. Da ist spätestens 6 Wochen überhaupt nichts mehr von übrig.
Und übrigens, Leroy Sané ist der zweitteuerste Spieler. Richtig, und zwar zusammen mit Mesut Özil.
Ah, okay.
Ah.
Ja, ja.
Wollt ihr die Top 10 gerade ganz? Wollt ihr
ja, ja, unbedingt, so? Ja. Ja.
Die
ja.
Top 10. Also Platz 10, Mats Hummels, 35 Millionen, zusammen mit Antonio Rüdiger, 35 Millionen. Platz 9, Julian Draxler, 36 Millionen. Dann kommt Mario Götze, 37 Millionen. Thilo Kehrer, 37 Millionen. Dann kommt erstmal Werbung. So, dann geht's weiter. Ich musste ja, kurz mal wegdrücken.
Schön, ja, wie bei uns.
Ja, ist hier Clickbait-mäßig, ne? Aber ja. Egal. Platz 7, Mustafi, 41
Ach,
Millionen.
Du Scheiße, echt?
Draxler, 43 Millionen. Sané, hier steht 45 Millionen.
Ja.
Özil, 47 Millionen. Dann Sané 52 Millionen. Ah, die 47 Millionen waren, alles klar. Okay, verstanden. Ja, ja. So, jetzt 52 Millionen. Timo Werner 53 Millionen und eben, nochmal Werbung und eben Kai Havertz.
Sie sehen, wir haben uns wie immer gut vorbereitet.
Ja. Komm, Mike, haben wir ja doch noch Werbung in diesem Podcast.
Ja, da kriegst du nachher mal einen Anruf von Mike, das kannst du jetzt schon wissen.
Ja, da kannst du von ausgehen, da gibt richtig Ärger. Da gibt richtig Ärger.
15 MML!
Aber die Geschichte, ich glaube, wo Mike Nöcker hin wollte, also außer, dass er von Berlin nach Hamburg wollte, ist, ja. er möchte jetzt in unser illustren Themenauswahl dieses Tages. Mhm. Darüber sprechen, dass immer mehr deutsche Talente in diesem Sommer fluchtartig das Land verlassen.
Fluchtartig.
Naja.
Es ist auf jeden Fall schade, dass so Spieler auch wie Luca Waldschmidt und so jetzt der Bundes- und Philipp Max einfach verlustig gehen. Das finde ich sehr bedauerlich, weil die Bundesliga in den letzten 2 Jahren ja eigentlich es geschafft hat, auch diverse Talente zu binden und oder auch halt eben zu holen. Also wir haben dann Leute wie Haaland oder so in die Bundesliga geholt oder halt Sané zurück in die Bundesliga geholt und man geht natürlich davon aus, das geht jetzt immer so weiter und das wird dann hier so ein Spektakel. Dann gehen aber natürlich, klar, gehen auch wieder welche weg. Die Frage ist jetzt, macht uns das jetzt als Deutsche stolz? So wie früher, als die Deutschen nach Italien gegangen sind, dass man jetzt sagt, endlich sind wir wieder der Exportschlager Deutschland. Also, das ist die Frage, ne? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt mäßig?
Löw hätte am Wochenende eine 11 aufstellen können, theoretisch, die nur aus Legionären besteht. Und ja, ich glaube, das ist am Ende Fluch und Segen zugleich, weil es natürlich ist ein Gütesiegel für die Bundesliga,
ja,
dass solche Spieler hier ausgebildet werden. Andererseits ist es auch ein Schlag ins Gesicht für die Bundesliga, wenn nämlich dann die Spieler nicht, also Werner und Havertz zu Chelsea außer Frage, sofort. Aber wenn die Spieler dann eben nicht in der Liga verbleiben und in der Nahrungskette nach oben rücken und zu Gladbach oder Dortmund oder auch in dem Fall Leipzig oder so gehen, sondern wenn sie dann bei so, naja, stand jetzt eher so Mittelklasse-Clubs in England wie Leeds.
Oder so.
Naja, also Eindhoven ist natürlich in Holland eine Marke. Leeds ist gerade aufgestiegen, das ist ein interessantes Projekt.
Sehr interessantes Projekt,
Benfica spielt. Übrigens, natürlich müssen wir gleich noch sagen, bei Leeds einfach, weil die diesen bekloppten Trainer haben.
Ja.
Über den Guardiola ja sagt, das ist der beste Trainer der Welt.
Ja, Gruszewski dreht ja auch schon seit Monaten komplett frei. Ne?
Ja, aber das hatte mit dem Trainer nichts zu tun.
Das ist natürlich auch wieder richtig.
Und bei Benfica ist natürlich klar, da spielst du, wenn nicht irgendwas Absonderliches passiert, regelmäßig Champions League. Also ich kann das schon verstehen, es ist aber trotzdem jetzt nicht die Clubs, wo man sich wünscht, dass die Spieler hingehen, weil man schon ja so nach dem Selbstverständnis aus der Bundesliga sagt, okay, wenn die nicht zu Dortmund oder Gladbach gehen, dann gehen die immerhin zu Man United, ja,
ja.
Oder zum AC Mailand oder so, oder zu Inter Mailand in diesem Fall. Aber das sind einfach, ja, ich weiß nicht, also für mich war das so gefühlt, warum Leeds und warum Benfica? So, also das ist mir eine Nummer zu, eigentlich so, vielleicht ist es auch arrogant, aber eine Nummer zu klein für so einen Auslandswechsel. Mhm. Also das ist so aus der Sicht der Bundesliga gesprochen.
Ja, Leeds finde ich noch am ehesten irgendwie, ne, weil Premier League ist ja dann auch nochmal ein anderer Wettbewerb. Benfica, klar, ist ein großer Name im europäischen Fußball. Es sei natürlich, es geht um Finalspiele bei europäischen Wettbewerben, dann muss man auf Benfica jetzt nicht setzen. Ne? Wie heißt der noch? Wie hieß dieses? Bela Gutmann, ne? Bela Gutmann, der Fluch. Die Bela Ander.
Ja.
Und, aber ich weiß nicht, auch Eindhoven und all diese Clubs irgendwie, das finde ich dann so mäßig nachvollziehbar. Also England immer, Italien, klar. Aber jetzt da irgendwie in die holländische Liga zu wechseln, ich verstehe es ja teilweise kaum wegen der französischen Liga. Aber gut, da ist natürlich Paris nochmal eine andere Nummer.
Aber sind das möglicherweise auch die Ligen, wo man nochmal dann den nächsten Step machen könnte? Aber den man,
ist es, also von der Bundesliga in die holländische Liga,
frage ich dich,
in die portugiesische Liga?
Nee, und
Liga?
Dann eben einen weiter.
Nein, für mich nicht.
Nein.
Ich glaube auch nicht. Also vor allen Dingen nicht in dem Alter. Also ja. Es gibt natürlich die Geschichte über, also wenn mich nicht alles täuscht, Robin Gosens ist ja über Heracles Almelo dann zu Atalanta Bergamo gegangen. Mhm. Auch nicht die Top-Adressen, aber das geht dann für so eine Klose-artige Karriere, funktioniert das?
Oder Bierhoff-mäßig so.
Ja, von Udine, von Udine nach zum AC Mailand.
Der übrigens auch nach Holland gegangen Udine. Ist, ne? Also Hä? Gosens ist ja auch nach Holland gegangen. Der ist
ja, sag ich ja, der ist ja von Almelo. Heracles ja. Almelo.
Ja.
Bin ich, es stimmt doch, oder?
Ja, ja.
Ja,
ist der doch griechisch, nach
Bergamo.
Ja.
Da muss man sagen, ja, das ist sozusagen, wenn dich noch keiner kennt, aber ein Philipp Max, dem wir seit Jahren ja eigentlich sagen, der müsste ja letztendlich den Gosens-Part in der Nationalmannschaft spielen, wo man immer gedacht hat, naja, der kratzt eigentlich daran, die nächste Lösung auf links zu werden beim BVB. Und dann ist BSV Eindhoven gefühlt ein Rückschritt. Natürlich muss man von Fall zu Fall schauen. Also genauso wie Robin Koch einfach gesagt hat, Leeds, da spricht mich das Projekt an. Und mit Marcelo Bielsa habe ich einfach den Irren an der Seitlinie, der mein Spiel auf eine andere
Das ist ja ein nachvollziehbarer Move, würde ich sagen.
Wie ich es gesagt habe, bei Benfica, also im Fall von Luca Waldschmidt, bei Benfica verstehe ich es auch. Nur da wäre mir als Spieler, das ist ja ein Wettkampf. Also es geht ja auch darum, natürlich kannst du dann irgendwie deine 6 Champions-League-Spiele machen, bevor du dann in der Vorrunde rausfliegst mit Benfica. Aber du hast ja noch einen Wettkampf, wo du aber außer Sporting und noch 1-2 anderen Vereinen kaum jemanden hast, der dich fordert. Also ist das wirklich der richtige Schritt für die Entwicklung, dann in eine zweitklassige europäische Liga zu wechseln?
Aber eine geile Stadt.
Na, das ist
Lissabon.
Ja, fantastisch.
Natürlich.
Ja, absolut. Micky, hast du da nicht mal 4 Tage Urlaub gemacht?
Das ist absolut richtig. Ja, vor 2 Jahren, vor ziemlich genau 2 Jahren sogar. Ja. Und da wäre ich jetzt auch gerne wieder.
Jetzt habe ich natürlich Porto vergessen. Hin. Also natürlich ist der Wettkampf mit dem FC Porto und Sporting Lissabon, das ist ein guter, aber dahinter kommt nicht viel. Das wollte ich damit sagen.
Ja, ist natürlich was ganz anderes als in der Bundesliga, ne?
Ja, aber es ist vielleicht doch nochmal ein anderes. Er hat
ist schon klar.
Leicht anderes schon. Niveau.
Ja, noch, ne? Noch.
Ja, ja, aber ist es dann gut oder schlecht für die Bundesliga, dass die jetzt? Also ist das für uns?
Ja, immer scheiße. Für die Bundesliga ist es erstmal scheiße, wenn die gehen. So, gute Fußballer will man ja in der Bundesliga sehen, vor allen Dingen, weil man ja jetzt auch nicht unbedingt 8 verschiedene Abos hat, wo man die dann auch sehen kann. Kommt ja auch noch dazu. Man möchte ja gerne diese Fußballer auch sehen.
Tja, aber braucht
nicht,
man
nicht nur auf Magenta TV, wo die, wo die, was läuft da, 4. Liga, was ist das? Was
hast du rausgefunden? Lautern, 3. Liga. Genau, Thomas Schmidt hat sich ja extra als Diehard Lautern Fan Magenta TV Abo geholt, weil man da die Spiele vom Betze sehen kann. Jesus,
der Betze macht das Licht aus.
Ja. Gibt's da nicht auch hier The Andy Book?
Alter.
Ist besser jetzt gewesen, Lukas?
Na ja, wirklich. Viel besser. Wirklich. Ja. Also ich merke, dass dein Englischlernen mit Peter Crouch erste Früchte trägt.
Sag mal, wann geht die Bundesliga eigentlich wieder los? Wann ist das? Wann ist soweit?
Also nächste dieses Woche? Wochenende ist Pokal.
Ja.
Er hat überraschenderweise auch in dieser Saison
seine eigenen Gesetze.
Absolut.
Richtig? Ja, geil.
Richtig. Und danach geht die Bundesliga los.
Okay. Übrigens, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das gilt wahrscheinlich in diesem Jahr sogar auch für den Infektionsschutz. Ne? Gibt es Stadien, die ihrerseits Publikum empfangen und andere Stadien nicht? Also ich habe nur gehört, weil ich
bin Bundesliga, ja.
Bundesliga, ja, ist so, ne? Mhm. Ja. Das wäre jetzt, also ich hau ja jetzt gleich ab, weil ich jetzt gleich zu NTV muss, aber das wäre natürlich auch nochmal ein schönes Thema gewesen, über das wir hätten sprechen können. Stattdessen müssen wir über diese verpisste Nations League sprechen, weil total uninteressant ist. Interessant finde ich ja das Thema, welches Stadion hat Publikum und in welchem Stadion gibt es keins. Das ist ja schon eine spannende Form, denn natürlich ist es eine Wettbewerbsverzerrung. Es gibt ja Statistiken, die belegen, in den letzten Jahren hat immer das Heimteam hat immer ungefähr 40% seiner Spiele gewonnen. Und in diesem Jahr sind es nur 30%. Also in der Lockdown-Phase, wenn wir sie mal so nennen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Heimsieg für das Team auf 30% gesunken. So. Also gibt es Zahlen, die belegen, dass es schon einen Unterschied macht, ob Zuschauer im Stadion sind oder nicht. Es sei denn, du bist beim FC Bayern, dann offensichtlich nicht.
Und trotz dieser Statistik sind die Bayern nicht in der Lage, eine Mannschaft aufzubieten, die in der Lage ist, Düren in der ersten Runde im Pokal rauszuschmeißen und muss deshalb 4 Wochen später Pokal spielen.
Ja.
Genau, 15. Oktober, ne?
Ja. Mhm. Ja.
Hertha BSC darf im ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Stand jetzt, mit 4.000 Zuschauern
bleiben. Ja, wie Union, die haben ja jetzt gerade auch einen Test gemacht.
Genau, ich habe daraufhin Paul Keuter geschrieben, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man dort zugegen sein kann, damit ich hier exklusiv berichten kann. Mhm. Er hat mir sehr freundlich zurückgeschrieben, nein. Und ich war aber dafür gestern, das möchte ich noch kurz erzählen, dank unseres gemeinsamen Freundes Kai Feldhaus, war ich gestern das erste Mal, seitdem sich alles verändert hat, im Stadion.
Ja.
Mit 1.000 anderen. Ich war bei Tennis Borussia.
Ach,
und habe mir das Berlin-Derby angeguckt.
Mit Viktoria Kevin Berlin. Kühner zusammen?
Wahrscheinlich. Viktoria Berlin gegen Tennis Borussia. Es waren 1.000 Zuschauer da. Es ist 2-1 für den Tabellenführer ausgegangen. TB ist, glaube ich, jetzt 15. oder so. Die sind ja Aufsteiger in dieser, also spielen jetzt erst in der 4. Liga. Ich habe sie letztes Jahr noch in Neukölln in der 5. Liga gesehen. War auch nicht viel besser. Aber es war mal wieder das Stadiongefühl. Ich habe gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Es gab Stadionwurst, es gab Bierchen, wir saßen noch am Vereinsheim und so. Das ist schon etwas, das ist ja das am Ende.
Klingt alles so ein bisschen nach der Horrorvision von Karl Lauterbach, was du da gerade beschrieben hast.
Ja,
ne?
aber es war möglich.
Wurst,
und die Leute
Bier,
hatten
zusammensitzen am Vereinsheim. Ne?
Da sitzt er auch morgen wieder bei Lanz damit.
Und dann habe ich so gemerkt, natürlich geht's auch immer um das Spiel. Aber es geht auch um diese Momente. Einfach ja, wieder da sein, auf der Tribüne sitzen. Das hat mir echt gefehlt. Und das, ja, da gehe ich mittlerweile als Hertha-Fan ins Mommsenstadion, um mal wieder Stadionatmosphäre zu spüren.
Es ist auch komisch. Also es ist ja jetzt, weil ich ja jetzt quasi das Gegenteil miterlebt habe, also nochmal ein Geisterspiel mitzubekommen, ist einfach total absurd. Ja, also es ist so absurd, absurder geht's nicht.
Ja.
Auf der anderen Seite ist natürlich die große Frage, warum muss es unterschiedliche Ansätze geben? Also macht das föderale System jetzt auch noch den Fußball kaputt,
ja,
nachdem
also,
es die Bildung und die Digitalisierung geschafft hat.
Die Bildung war vorher schon kaputt, aber aus meiner Warte ist das mit dem föderalen System schon nicht ganz so sinnlos, denn wenn du andere Inzidenzen in Sachsen hast als in NRW, gibt es ja auch erstmal, also nur erstmal auf dem Papier, keinen Grund, warum man dann nicht sagen soll, ja, dann lass doch halt einfach einen gewissen Prozentsatz an Leuten wieder ins Stadion. Interessanter wird es ja sowieso erstmal, wie kommen die da rein? Wie stehen die davor? Und so, das ist ja der zentrale Punkt. Wenn die erstmal drin sind mit Abstand, unter freiem Himmel, dann ist das ja erstmal soweit wirklich okay. Die Frage ist halt immer der Transport. Aber ja, wenn es halt so ist, wenn die Fallzahlen in Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt total gering sind, dann ist es auch nachvollziehbar, dass sie sagen, warum sollen wir die Leute nicht ins Stadion lassen? Es ist ja ein Wirtschaftsfaktor, es ist auch ein Entlüftungsventil für die Gesellschaft. Also warum das nicht machen? Und wenn in NRW oder in Bayern die Fallzahlen anders sind, ja, dann ist das halt blöd für NRW und Bayern. Aber solange es jetzt keinen extremen Bevölkerungsaustausch gibt, also das heißt, dass jetzt nicht irgendwie Tausende aus Bayern nach Leipzig fahren, um da RB Leipzig zu sehen und oder umgekehrt, sehe ich das jetzt aus meiner totalen Laiensicht erstmal vergleichsweise unproblematisch. Dass das unfair ist und dass es zu einer gewissen Wettbewerbsverzerrung führt, das ist auch richtig. Aber das ist halt so. Ich meine, die finanziellen Möglichkeiten führen auch immer zu einer Wettbewerbsverzerrung, wenn du eine Region hast, die einfach strukturschwach ist. Also Bremen wird es aus wirtschaftlicher Sicht auch als Wettbewerbsverzerrung empfinden, dass in Stuttgart oder in München andere infrastrukturelle Bedingungen da sind, was das Leiten eines Wirtschaftsunternehmens angeht. Da auch das ist Wettbewerbsverzerrung und man kann es, glaube ich, in diesem Falle so einfach runterbrechen und sagen, das ist jetzt einfach mal Pech für euch.
Ich sehe dich ganz deutlich in einer politischen Talkshow.
Und das sage ich Ihnen nur ganz deutlich. Und ich freue mich, dass ich an der Stelle noch mal darüber reden kann. Wladimir Putin.
Es ist doch aber wirklich.
Es ist doch nicht bewiesen.
Es ist doch wirklich absurd. Da sitzt er, da denkst
er
du
weiß Böses, nicht.
Und dann sitzt Beisenherz bei WDR 2 und redet über die Nawalny-Vergiftung.
Ja,
so weit ist es nämlich schon gekommen.
Also ich sage es Ihnen mal folgendermaßen. Hören Sie mal. Also, von der Vergiftung von Nawalny. Wer hätte denn was davon? Es ist doch so offensichtlich, dass wenn man mit Novichok vergiftet wird, dass Wladimir Putin natürlich als erster wie O.J. Simpson mit den Handschuhen in Frage kommt. Aber haben Sie mal drüber nachgedacht, was China von Nord Stream 2 hält? Oder Trump? So, das gebe ich Ihnen jetzt mal zum Kauen mit ins Wochenende. Obwohl heute Montag ist, aber ich bin Privatier. Für mich ist Montag, ich gehe golfen, ihr Ficker. Das wollte ich eigentlich sagen.
Sie hörten den Mann, der in der dritten Minute dieses Podcasts gesagt hat, das ist übrigens ein Fußball-Podcast.
Ja,
das muss man auch nochmal.
Ja, hallo, Gazprom, Russland, das ist doch Fußball.
So, ne? So. Wir haben überhaupt nicht über Schalke geredet.
Sag mal, hatte Schröder nicht auch einen Spitznamen beim Fußball?
Da wurde nie drüber gesprochen. Ja. Aber viel besser, eine Sache doch viel besser ist ja, dass auch Frank-Walter Steinmeier ja einen Spitznamen hatte. Also Acker ist ja bekannt, aber Frank-Walter Steinmeier, der ja damals beim TuS Brakel-Sieg spielte, hatte den Spitznamen Prickel. Weiß ich auch nicht warum. Und damals, als 2009 Wahlkampf war, Wahlkampf ist auch ein großes Wort für das, was zwischen Merkel und Steinmeier damals abging. Und dann haben sie ja versucht, so Steinmeier so ein bisschen sich so zusammenzuschrödern. Dass dann Steinmeier plötzlich auch mal schwitzende Reden hielt und so, ich lass mich nicht hier, der klang ja auch dann wie Schröder damals. Ja. Na, auf jeden Fall.
Das stimmt.
Und dann haben sie den alten Trainer von Steinmeier beim TuS Brakel-Sieg, haben sie ihn getroffen. Und haben den interviewt, weil es ging dann so um die Führungsrolle von Steinmeier, Kanzler, ist er Kanzlermaterial? Und der Trainer, ja, der Frank Walter, der war hier bei uns. Übrigens war jetzt nicht Müntefering, war nicht der Trainer. Aber der Frank Walter,
was wir hier durchgehen lassen.
Der Frank Walter, der war damals hier bei uns im Mittelfeld.
Das war, ja, der mal später, der da jetzt groß, hätte hier keiner gedacht.
Aber hat der Kicker die naheliegende Überschrift gemacht, das Wahldebrakel?
Oh Gott.
Das ist ja wichtig. Aber ich muss sagen, es ist auch erlaubt abzuschweifen, um vom Fußball direkt ins Politische zu gleiten, in einem Jahr 2020, in dem Waldemar Hartmann Politexperte geworden ist.
Das ist richtig.
So. Also dann ist Berater alles auch, möglich. Ne?
Ja. Berater. Politikberater.
Dann kann Mike Nöcker auch Feuilleton-Chef der FAZ werden.
Jetzt ist alles möglich, ja.
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 So ist es. Ich wollte eine Sache noch sagen. Ach so, der David Wagner hat heute die leeren Taschen gezeigt. Wir können also damit rechnen, dass es keine Neuverpflichtungen mehr beim FC Schalke gibt. Also es ist wirklich leider alles sehr, sehr bitter, muss man mal sagen.
Ja. Aber wollen wir noch
Nein.
kurz darüber reden, wie die Schalker einen ganz normalen Transfer in einen absoluten PR-Coup umgedeutet haben.
Ach so, ja, das finde ich schon interessant.
Also Ibisevic, der sein Grundgehalt jetzt auch noch gespendet hat, der sozusagen, der kommt umsonst nach Schalke.
Gelsenkirchen ist das neue Kalkutta. Es ist so.
Also er spendet das Grundgehalt. Es ist wirklich, er spielt quasi auf dem Papier, das in die Öffentlichkeit gehandelt für Nüsse. Wenn man jetzt beachtet, dass er eine siebenstellige Signing-Fee bekommen hat und mit Torpunkt und sonstigen Prämien wahrscheinlich auf 2,5 Millionen kommen kann, ist ja schon geil, das so in die Öffentlichkeit zu stellen und das so umzuwidmen. Also riesen PR-Sieg für Schalke 04.
Ja, das ist doch wirklich toll. Super. Dass er jetzt im Grunde genommen der so als so eine Art Erntehelfer, da so als fußballerischer Erntehelfer da nach Gelsenkirchen kommt.
Ja.
Toll.
Aber das ist doch wirklich so, wenn du sagst, der kommt hier quasi für umsonst, ja. Ist so, als wenn
Tönnies hat's da auch gemacht. Tönnies kommt als Retter zum FC Schalke und kassiert aber immer ordentlich Kreditprozente. Scheint der FC Schalke immer noch sich ganz gut zu eignen, um sich, bevölkerungswirksam immer noch ganz gut zu bedienen. Das ist doch schön, dass gewisse Werte beim FC Schalke nicht so schnell verloren gehen.
Hast du ein bisschen Geldeintreibermäßig?
Ja, so ein bisschen halt, ne?
Oh. Schutzgeld.
Richtig.
Trainiert der Domenico Tedesco nicht auch in Kassel Moskau jetzt?
So, mir reicht's. Ich hau ab. So, Schluss.
Reicht ja auch. Wir schaffen nicht mal mehr eine Stunde.
Haben wir nicht?
Nö. Was? Aber Beisenherz schafft ja auch auf dem Platz keine Stunde.
Haben wir nicht mal eine Stunde heute geschafft?
Nein, aber es ist okay. Nach
einer Stunde. Reicht doch wohl auch, ey. Für das, was da thematisch ist. Ne? Ich muss los, ich muss NTV. Wir wären doch schon um 10 Uhr hier gewesen. Ich hab richtig Druck.
So. Richtig Druck?
Ja, richtig Druck.
Ich hatte mich schon gewundert, warum du so entspannt bist. Ich schrieb dann irgendwie, 10 wird nichts, Viertel nach 10.
Ja, weil ich versuche, an mir zu arbeiten.
Halb 11,
aber hier,
ich wurde nicht beschimpft.
Das hat Fabre übrigens auch zu Götze gesagt.
Jegliche Handreichung von mir in Sachen Menschlichkeit, Verständnis, Milde, wird ja von euch ja direkt zertrampelt. Da will man mal einfach mal nett und freundlich sein und gibt sich, ne? So, und jetzt heißt es schon wieder, jetzt geht da noch nicht mal eine Stunde. Stimmt auch gar nicht, wir haben eine Stunde gemacht. Das ist doch genau eine Stunde. Weil soll ich mich jetzt um 5 Minuten hinstellen irgendwas erzählen, um eine Stunde voll zu machen?
Das würdest du ja nie machen.
Ja, so, bitte, eben, genau.
Wiedersehen.
Ich finde es immer schön, wenn der Polit-Talker Micky Beisenherz zu Gast ist bei uns in unserem Podcast, Mike. Aber muss man auch sagen, das ist übrigens das, was Favre auch zu Götze gesagt hat. 10 wird nichts. 5:50. Wenigstens halb 11.
Nein, Micky ist Mario. Der Karl Lauterbach vom Fußball.
Der Karl Lauerbach ist er. Ist der Karl Lauerbach von Fußball MML.
So.
Ja, war gar nicht so scheiße, wie ich dachte.
Jetzt können sie auch bei dir anfangen rumzubohren.
Ja, tun sie ja die ganze Zeit, aber ihr hört's nicht. Ich find's großartig.
Ja, also, in diesem Sinne.
Wie gut dieses Rode-Mikrofon ist.
Wir melden uns wieder nach dem DFB-Pokal-Wochenende. Die Saison geht wieder los. Hurra. Habt eine gute Woche.
Hertha gegen Braunschweig. Ich habe jetzt schon steife Nippel.
Duisburg gegen Dortmund.
Noch nicht schlecht.
So. Tschüss jetzt.
Tschüss, Mike.
Tschüss, Lukas. Tschüss, alle.
Kommst du jetzt zurück nach Berlin? Ich hole dich um 17 Uhr ab am Bahnhof.
Ja, okay. Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.